Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling, Huanying, Nimen Lai. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich schon länger nicht mehr so wohl und unbeschwert gefühlt hier aktuell in Da Nang in Zentralvietnam. Und ich habe die Tage ein Gespräch gehabt und ja, da wurde ich gefragt, wie es mir denn so geht mit einem deutschen Kollegen. Und da habe ich gesagt, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, mir geht's so gut wie eigentlich seit Monaten nicht mehr. Das heißt nicht, dass es mir vorher nicht gut ging, aber ich konnte es dann gar nicht so richtig formulieren, warum genau. Aber mir wurde die Tage eben nochmal bewusst, was ich sozusagen hier ganz besonders habe und was ich anderswo, wo ich zuletzt war, in Bangkok oder auch in Guangzhou, so nicht hatte. Und das ist so ein Wohlfühlfaktor in Bezug auf, sagen wir mal, Ruhe, Gelassenheit und auch irgendwo, ja, wie soll man das sagen? Ja, es ist Unbeschwertheit. Und deshalb gehe ich heute mal ein bisschen drauf ein, was mich speziell an China und dort, wo ich zuletzt gelebt habe, auch so ein bisschen gestört hat. Ich sage vorab, man kann das natürlich nie so richtig vergleichen, denn was ich in China hatte, war natürlich ein unglaubliches Erlebnis in Bezug auf Exploration, in Bezug auf Erfahrungen, in Bezug auf Begegnungen. Das wird schwer irgendwo anders zu bekommen. Aber wenn ich jetzt auf das gehe, was mich so ein bisschen stört, es gibt ja überall Sachen, die einen stören, dann ist das schon auch interessant. Und da bin ich bei einem ganz aktuellen Thema, was auch viele in China beschäftigt. Und ja, um das mal ganz vereinfacht zu sagen, ist es so, dass ich eben hier, wo ich jetzt wohne, in Vietnam, einfach keinerlei Hindernisse großartig habe, wenn ich auf die Straße will. Und in China ist das so gewesen, dass es alleine schon mal, sagen wir mal, 10 Minuten dauern kann, aufgrund der Fahrstuhlsituation in Gebäuden. Und das hängt mit dem Thema zusammen, über das ich heute rede, und das sind die Lieferfahrer. Denn ja, es ist einfach so, dass in China das Ganze wirklich Ausmaße angenommen hat. Ich habe da auch schon mal drüber gesprochen, die natürlich schon teilweise schockierend und gravierend sind, dass dort eben die E-Scooter in erster Linie, wenn man es auf der Straße unterwegs ist, dort den Verkehr sowas von stark beeinflussen, dass man natürlich ja auf der einen Seite als Verkehrsteilnehmer Einschränkungen hat, aber genauso im Prinzip als Fußgänger. Und das zieht sich dann sozusagen buchstäblich bis in die Gebäude rein, weil eben ja dort auch ein unglaublicher Andrang ist und für jeden Kaffee, für jede Chipstüte sozusagen theoretisch jemand ausrückt und das besorgt. Und das ist etwas, was in China natürlich schon ja irgendwie, ich finde, ein Stück weit auch Lebensqualität nimmt, wenn man jetzt dort so wohnt. Warum ist das in China so extrem? Also ich habe das ja hier in Vietnam auch, dass ich im Prinzip jetzt zum Beispiel, hier ist es vor allem eben Grab, das Unternehmen aus Singapur, die grünen Lieferfahrer, die natürlich auch teilweise unterwegs sind, Sachen ausfahren, aber nicht ansatzweise vergleichbar mit China. Und auch in Thailand und in Malaysia, ich kann das ja immer ganz gut vergleichen, hat das nicht ansatzweise diese Ausmaße. Ja, also ich habe dann immer verschiedene Unternehmen in Thailand und auch Line, das sind ja Südkoreaner ursprünglich, Panda Express, ja, da weiß ich gar nicht, wo die herkommen. Malaysia ist auch stark von Grab dominiert und ja, da fragt man sich schon, warum ist es in China aber nochmal ein ganz anderes Niveau. Und in erster Linie sind es natürlich die Firmen, die da hinten dran stehen, ja. Also, das muss man ganz kurz einordnen. Zum einen natürlich haben wir in China schon seit langem einen sehr, sehr starken E-Commerce, der das Ganze sicherlich so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Aber ich rede jetzt vor allem von Essenslieferungen. Ja. Natürlich geht es immer mehr auch in diesen, was man sozusagen Insta-Shopping nennt. Also Insta im Sinne von instantly, schnell, sofort. Ja. Also dass man sagt, wenn ich jetzt auch im positiven Sinne mal ausgedrückt, ich brauche jetzt irgendeinen Hustensaft, den brauche ich heute noch. Dann ist es in China so, dass es mich einen Klick kostet und das Ding ist in 5 Minuten wahrscheinlich da. Für Kosten, die überschaubar sind. Aber generell rede ich jetzt eben von Essenslieferungen, weil dafür wird es ja meistens genutzt. Und da ist es eben so, dass da vor allem ein, zwei Konzerne dran stehen, die das halt skaliert haben auf ein Niveau, dass es eben sehr, sehr effizient ist und auch sehr, sehr kostengünstig. Und das sind vor allem Meituan, das sind die gelben Lieferboten und theoretisch auch noch Ölema, das sind die blauen, die gehören zu Alibaba und Meituan hat so 70% Marktanteil und Ölema 30%. Und da steigt jetzt sowieso noch JD mit ins Geschäft ein. Da gab es jetzt auch ein paar Verwerfungen an der Börse, weil einige gesagt haben, ja, für JD ist es zu teuer. Gleichzeitig wird es Meituan belasten, also wieder Preiskampf. Aber ein Grund, warum das eben auch so erschwinglich ist und effizient, ist, dass eben die Lieferfahrer, das ist der Vorwurf, oft sehr wenig verdienen. Denn man muss ja immer überlegen, in China ist ja nicht so, als wenn jetzt jeder besonders wohlhabend ist und sich sowas leisten kann. Und wie kann es denn sein, dass die Chinesen das ja dann scheinbar doch so nutzen? Es müssen ja wirklich sehr, sehr viele nutzen, ansonsten wären die Straßen ja nicht so voll. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Es ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie das eigentlich sein kann, dass die auf der einen Seite so wenig verdienen, aber auf der anderen Seite können es auch so viele nutzen in China. Und es ist im Prinzip einfach so, dass es zum einen von Meituan halt einfach extrem gut aufgesetzt ist, das ganze Modell. Die Preise niedrig sind, aber die Lieferfahrer, das ist ja auch das Interessante, verdienen immer noch genug. Und das muss man mal ganz kurz einordnen. Denn fangen wir mal so an. Bestelle ich in China Essen? Nö. Also ich bin jemand, der eigentlich nie irgendwie großartig was bestellt, ja. Ich habe immer noch, wenn ich in Asien bin, auch wenn das für mich mein Alltag und mein Leben ist, habe ich immer noch den Drang, rauszugehen. Und das gilt vor allem auch fürs Essen. Ich bin normalerweise, ich koche einmal am Tag, ja, weil es einfach auch, zum einen koche ich gerne. Zweitens behaupte ich, dass das auch gesünder ist, muss man so formulieren. Vor allem, wenn man auf gewisse Nährstoffe Wert legt. Aber ich genieße natürlich auch, Essen zu probieren. Und bin auch einfach gerne unterwegs, schaue mir verschiedene Sachen an, also Restaurants, aber auch Leute sozusagen. Und für mich ist auch ein guter Kontrast, ja, rauszukommen. Also ich habe in China in dem Jahr, knapp im Jahr, wo ich da war, ja, also ich kann es wahrscheinlich nachzählen, weil es waren 3-4 Mal maximal, ich würde sagen, ja, eher 3 Mal Essen bestellt. In Thailand habe ich noch nie Essen bestellt, in Vietnam auch nicht, weil für mich gibt es keinen Grund. Warum? Also wenn ich jetzt nicht krank bin oder irgendwie jetzt aus irgendeinem anderen Grund gar keine Motivation finde, aber das gibt es bei mir eigentlich nicht, ja. Aber ich finde das immer so interessant, das sind diese Trends. Ich verdiene ja selbst damit dran, bin ja investiert in Unternehmen wie Meituan, was jeder macht, aber ich so gefühlt der Einzige bin, der es nicht macht. So. Und jetzt hat es sicherlich verschiedene Hintergründe. In China war natürlich auch die ganze Konstellation Covid schon so, dass man das im Prinzip darum konstruiert hat und das natürlich dann nochmal einen Schub gegeben hat. Aber als ich das erste Mal in China war, da ging das eigentlich schon so ein bisschen los. Also das ist nicht nur durch Covid entstanden, sondern beschleunigt worden. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Thema. In China ist halt so, dass diese Convenience-Sachen einfach so stark sind, die Logistik so stark, dass es halt von vornherein schon günstiger ist. Und die Fahrer verdienen gut, aber man muss immer ein Verhältnis sehen. Zum einen arbeiten sie natürlich sehr, sehr viel. Und zum anderen ist es ja immer noch unter dem Durchschnitt. Da können wir auch mal drauf schauen, die Zahlen. Also so ein Lieferfahrer, ja, in China, der verdient so, sagen wir mal, im Durchschnitt circa 7.000 RMB. Das sind so 1.000 US-Dollar. Die guten Fahrer, die das auch Vollzeit machen, die verdienen so bis zu 1.700 Dollar. Ja. Es gibt mittlerweile immer mehr, die das nicht nur als Teilzeitjob machen, sondern Vollzeit. Ja. Dann kann ich das schon gut verdienen. Und das mal zu vergleichen, das städtische durchschnittliche Jahresgehalt liegt so bei 17.000 Dollar, also bei 1.400 Dollar. Das heißt, man legt somit guter Fahrer liegt man schon im oberen Bereich des nationalen Durchschnitts. Ja. Hier in Vietnam oder auch in Thailand verdienen die schon nochmal eine ganze Ecke weniger. Hier in Vietnam, immer schwer Zahlen zu finden, aber da war ich so bei 400 Dollar im Monat. Und in Thailand ist es auch nicht so viel. In Thailand verdienen die vielleicht so, ja, um die $600, wenn sie gut sind, $800, also deutlich unter China. Ich habe ja vor kurzem eine Folge gemacht und dort auch erklärt, in Thailand ist das Leben nicht viel günstiger als in China. Ja, also das heißt mit anderen Worten, ein Lieferfahrer in China, der kann damit eigentlich ganz gut Geld verdienen. Vor allem wenn er jetzt, ich rede mal jetzt von einer Stadt wie Guangzhou, der kommt dahin, verdient Geld und oftmals haben die vielleicht sogar schon Familie, aber die wohnt eben nicht in Guangzhou, dann kannst du da mit so einem Job, wo man sagt, bei uns wäre das ein Studentenjob, dann kannst du dort ganz gut Geld verdienen. Ja, natürlich arbeiten die sehr, sehr viel und das möchte ich auch ganz klar sagen, ich war sehr oft von denen ein Stück weit genervt. Erstmal natürlich in Einzelsituationen, ja, auf der Straße, weil in China muss man sich vorstellen, die benutzen eben auch die Gehwege und es ist absolut toleriert in einer Stadt wie Guangzhou. Brechen im Prinzip alle Verkehrsregeln. Aber man muss es auf der anderen Seite sehen, sie sind trotzdem sehr rücksichtsvoll. Das sehen sie ein bisschen komisch, aber sie waren jetzt nie so die letzten Assis. Also da sehe ich in anderen Ländern deutlich mehr. Das muss man irgendwie sagen. Sie sind da trotzdem rücksichtsvoll. Schnell, aber rücksichtsvoll. Und dann habe ich mir ganz oft immer wieder in den Hinterkopf gerufen, hey Erik, es gibt einen Grund, warum die das machen. Ja, das ist sicherlich auch nicht ihr Traumberuf. Und man muss da auch ein bisschen Verständnis mitbringen. Klar, wenn du dann wieder unten am Fahrstuhl stehst und zur Mittagszeit in dein Apartment willst und dann stehen dort neben dir 10 Lieferfahrer, die alle mit in den Aufzug wollen. Manche davon haben wirklich nur eine Tüte mit einem Kaffeebecher, weil irgendjemand halt nach seinem Mittag zu faul ist, runterzugehen und dann sich das bestellen lässt. Oder sagen wir es mal so, die Leute würden natürlich teilweise viel weniger überhaupt wahrscheinlich rausgehen mittlerweile und diese Lieferservice, aber es ist halt bequem. Dann sind es so diese Momente, wo man sich schon ja echauffieren kann, aber irgendwo das dann auch wieder verstehen muss, ja. Und das ist halt in China wirklich ja extrem. Und jetzt so ein bisschen zum aktuellen Thema. Es ist so, dass JD und Meituan natürlich auch ein bisschen unter Druck stehen. Also ich sage jetzt JD, als wären die ja schon voll mit drin, die fangen jetzt aber an, aber die haben jetzt direkt nämlich gesagt, hey, wenn wir das machen, dann legen wir Wert auf Qualität und auf die Arbeitsbedingungen der Fahrer. Und JD hat jetzt direkt angekündigt, dass sie zum 1. März Sozialversicherungsbeiträge für festangestellte Fahrer zahlen, einschließlich Renten, Kranken- und Arbeitslosenversicherung, was in China schon ja für so Jobs ein Ding ist. Und Meituan hat direkt nachgelegt und auch gesagt, ja, ab dem zweiten Quartal werden wir ein ähnliches System einführen und sind uns natürlich auch bewusst, dass wir da eine gewisse Verantwortung haben und glauben auch, dass es eben für die ganze Lieferökonomie positiv ist. Man muss natürlich sagen, das Ganze ist nicht erst seit gestern ins Rollen gekommen. Das war auch ein Teil dieser Regulierungswelle, die ja auch beim Aktienmarkt für große Verwerfung gesorgt hat, dass der Staat gesagt hat, hey, so wie es jetzt läuft, läuft es nicht weiter. Ja, gerade während Covid wurden die natürlich brutal ausgenommen. Das heißt brutal ausgenommen, auch da immer wieder zwei Seiten. Wie gesagt, es wird keiner in die Jobs gezwungen. Ja, das haben viele gerne gemacht, weil sie natürlich verdient haben, überhaupt einen Job gehabt haben. Dann ist es aber natürlich so, dass diese Algos brutal sind. Also es ist halt wirklich so, wenn du zu langsam bist, wenn du Fehler machst und so weiter, wirst du halt quasi bestraft. Umgedreht, wenn du besonders gut bist, dann wirst du belohnt. Da würde man erstmal sagen, ja, das ist eigentlich irgendwo sinnvoll, aber es erhöht natürlich den Druck, es erzwingt natürlich Fehler, ja, inklusive Unfälle. Dann ist es natürlich so, dass die Fahrer quasi angehalten sind, fast schon. Speziell, wenn es jetzt regnet und die Unfallgefahr wirklich hoch ist, dass sie dann, wenn auch gerade die Nachfrage hoch ist, dann gehen auch die Preise hoch, dass sie dann noch mehr machen. Und da gab es eben viele ja auch Unfälle, die Leute waren nicht versichert und da gab es viel Kritik auch in den sozialen Medien. Und das ist sicherlich auch ein Stück weit zu Recht, denn solche Firmen haben natürlich auch eine Verantwortung gegenüber den Fahrern. Wie gesagt, es sind immer zwei Seiten, also man darf nicht vergessen, dass es natürlich auch irgendwo eine Chance ist, die so vor ein paar Jahren nicht existiert hat. Die wären alle in wesentlich schlecht bezahlteren Jobs gelandet, ja. Interessant diesen Zusammenhang und das ist wirklich ein Hammer, das habe ich auch erst spät erfahren in Guangzhou von einer Bekannten, als wir unterwegs waren, so ein bisschen über das Thema gesprochen haben und ja, übrigens, die Chinesen reden auch sehr offen über ihre Probleme auch Politik, und sie hat auch gesagt, ja, wir haben halt momentan wirtschaftlich ein paar Probleme, auch die Regierung und so, war ich überrascht, dass sie auch den, sie das so offen angesprochen hat, und dann meinte sie, ja, guck doch hier, wie viel von den Rollern auf der Straße jetzt sind. Vor ein paar Jahren war das verboten. Ich sage, wie verboten? Ja, wir wurden alles, quasi alles eingeschränkt und die Roller mehr oder weniger komplett, die Motorräder verboten. Ich sage, was? Und du musst dir jetzt vorstellen, Guangzhou ist einfach voll damit, ja. Und ich habe es dann nochmal nachgeschaut und tatsächlich war es so, dass China eigentlich schon relativ früh, so in den Mitte der 2010er Jahre, angefangen hat, aus vielen Städten die rauszuverbannen. Also vieles wurde auf Elektrizität einfach umgestellt, auf E-Scooter, aber dann auch in gewissen Städten hat man es quasi komplett untersagt. Und erst dann jetzt wieder durch Covid ist es sozusagen wieder entstanden, weil die Regierung gesagt hat, okay, wir müssen irgendwas für die Wirtschaft tun. Und dann hat man das halt genau ins Gegenteil umgekehrt zugelassen und es wurde halt extrem ausgeschlachtet. Und jetzt ist es so, dass man eigentlich, weil es halt so ein Teil auch der Infrastruktur geworden ist und weil die Leute so abhängig von diesen Jobs sind, also umgedreht, ja, die Leute sind auch abhängig von den Bestellungen, aber das könnte man wahrscheinlich ja theoretisch niederschlagen. Aber klar, dann würden auch die ganzen Unternehmen wie Meituan, Alibaba, ja, die würden ja auch dann, das heißt zusammenbrechen, aber in die Bredouille kommen. Das heißt, man hat sich jetzt hier natürlich in eine Abhängigkeit gebracht und kann das jetzt nicht einfach so umdrehen sagen, es ist ja irreversibel und weiß nicht, ob es da irgendwie nochmal eine Gegenbewegung gibt. Aber es ist schon interessant, dass es das eigentlich vor ein paar Jahren überhaupt kein Thema war und dann so schnell ging. Deswegen war auch ich teilweise so geschockt. Am Anfang natürlich bist du eigentlich sozusagen positiv überrascht, denkst du, Wahnsinn, das gibt es nur in China und es ist so. Es gibt nichts. Nichts Vergleichbares, ja. Also klar, die gehen jetzt auch ins Ausland. Meituan zum Beispiel wird jetzt nach Saudi-Arabien und so gehen. Spannend, weil sie dort natürlich auch schon Konkurrenten haben aus dem Ausland und natürlich unglaublich stark sind. Da sieht man dann natürlich diese Möglichkeiten, die so ein Unternehmen hat. Und das ist etwas, was in China einzigartig ist und mich ein Stück weit gestört hat. Aber ich irgendwo auch natürlich, wie gesagt, nachvollziehen kann. Und wenn ich jetzt hier vergleiche, so generell mit dem Verkehr, weil es ja auch einige interessiert, also in Vietnam ist eigentlich ja auch so das Motorrollerland, ja. Der größte Unterschied ist mit Sicherheit, dass hier quasi, ich würde sagen, 90% gefühlt noch Verbrenner sind. Also Elektrizität auf den Straßen in Vietnam, eher sogar noch im Autobereich mittlerweile mit Winfast, ihrer Marketer. Aber generell, nö, ist überhaupt kein Thema. Und das hat man ja auch in China noch vor dieser Lieferökonomie schon gemacht. Dass man gesagt, okay, ab jetzt gibt es nur noch E-Roller. Deswegen ist in China auch relativ leise auf den Straßen mittlerweile. In Vietnam nicht so. Wo ist jetzt chaotischer, um die Frage mal zu beantworten? Schwer zu sagen, ich würde aber sagen in Vietnam. Nicht in Da Nang. Da Nang ist sicherlich ein bisschen ruhiger, aber wer schon mal in Saigon war oder in Hanoi, da ist eine Dichte, die ist nochmal wesentlich gravierender, weil sie natürlich auch keine öffentlichen Verkehrsmittel so haben, wobei Saigon kommt, glaube ich, jetzt eine U-Bahn, die hat auch schon eröffnet, soweit ich weiß, Hanoi ist da dran, aber da hast du quasi, jeder hat dort mehr oder weniger im Schnitt ein Auto und einen Roller, so ungefähr. Wer da schon mal war, weiß sofort, was ich meine, das kann man nicht vergleichen von der Kulisse, dann kommt natürlich dazu, dass die Vietnamesen, und da weiß ich jetzt nicht, woran es liegt, einen sehr hohen Drang zum Hupen haben. Also hier wird die Hupe so verwendet wie bei uns die Gangschaltung, und das ist auch, würde ich sagen, auch einzigartig. Hier in Da Nang ist es ein bisschen weniger. In den großen Städten ist es natürlich ein bisschen aberwitzig, weil wenn es jeder macht, hat es ja im Prinzip so ein bisschen einen, ja, wie soll man sagen, begrenzten Effekt, weil natürlich jetzt nicht wirklich da besonders herausstechen kannst, ja. Aber da ist es schon auf der einen Seite chaotisch, auf der einen Seite unglaublich laut und wenig angenehm als Fußgänger. Hier in Da Nang ein bisschen ruhiger, ist es alles okay. In China, wie gesagt, ist es eher so, dass dort das Ganze ein bisschen ausufert, was so die Regeln angeht, also dass man eben auf Gehwegen fährt und gefühlt der Rollerfahrer dann, wenn er es könnte, mit seiner Lieferung, mit seinem Päckchen da mit dem Roller am besten in den Fahrstuhl noch reinfährt. Also das geht natürlich nicht, aber das ist eher so, dass es halt insgesamt diese Lieferökonomie dort krasser ist. Aber im privaten Bereich, da ist natürlich der Verkehr in Vietnam schlimmer. Und da muss man auch dazu sagen, dass dort, genau wie in Thailand, also hier in Vietnam wie in Thailand, wird das auch mehr als Transportmittel verwendet, auch mit Mofa-Taxis. Das gibt es in China gar nicht. Das ist auch interessant, ne? Also in China, oder sagen wir, das gibt es schon, aber nicht so als Bestelldienst. Ja, ist eher so, ich habe das in ein paar Städten gesehen, in Guangzhou quasi gar nicht, ja. In Guangzhou ist eigentlich Taxi, U-Bahn, Rad, Laufen. In ein paar Städten stehen halt so ein paar Leute rum und da kannst du auch mitfahren, so wie man es aus Thailand kennt. Und in Thailand und Vietnam ist es auch so, dass man sich eben die rufen kann über die App, beispielsweise Grab, ja, habe ich auch schon gemacht. Und dann fahren die einen von A nach B, das ist dort relativ üblich. Und das gibt es in China komischerweise gar nicht. Das ist natürlich auch noch ein Faktor, der sozusagen zum Verkehr hinzukommt. Also schon interessant, die Kontraste. Mofa-Taxi ja, Lieferung deutlich weniger im Vergleich zu China. Und das ist so ein bisschen das, warum es dann auch letztendlich so chaotisch ist in Vietnam, weil einfach die Frequenz und das Verkehrsaufkommen deutlich höher ist, plus die akustische Begleitung der Hupe. Ja, das ist sozusagen der Vergleich. Unfälle, ja, gibt es überall. Ich habe eigentlich relativ wenig gesehen in China, ja, vielleicht so 4-5 Stück auch in dem Jahr. Keine schlimmen Sachen, eher so Sachen mit Türen oder so. Aber ich weiß, dass es Statistiken gibt, die sagen, dass es teilweise relativ krass, was auch passiert. In Thailand genauso, ich habe da immer relativ wenig gesehen. Auch dort in Bangkok sind die auch Todesstatistiken teilweise extrem beängstigend. Hier habe ich jetzt zum Beispiel letzte Woche was gesehen, unschön. Da saßen wir samstagabends in so einem der kleinen Cafés direkt an der Straße. Ich habe mich mit Ami unterhalten und sehe aus dem Augenwinkel, also ich habe es erst gehört, gucke so rüber und sehe halt wie einer, es war wohl ein Unfall von einem Radfahrer und einem Mofa-Fahrer, habe schon noch so Funken gesehen. Und dann ging es richtig ab, da sind viele hingerannt und so. Ich bin da jemand, der da sehr, ich kann sowas nicht sehen. Insofern, wir sind jetzt eh fast am Ende der Episode. Wenn ihr sagt, dass seid ihr sehr empfindlich und sensitiv, dann könnt ihr jetzt eigentlich auch schon abschalten. Das müsste ich jetzt auch machen, denn auch ich kann sowas nicht sehen. Nee, und er kam dann irgendwann wieder, hat mir nur erzählt, dass ja das schon wohl was Ernsteres war mit, ja, unschönen Verletzungen im Gesicht. Und sowas passiert natürlich hier, vor allem fahren auch einige ohne Helm. Und teilweise natürlich trotzdem relativ schnell, ja. Und hier sind zwar die Straßen in Ordnung, aber das ist schon auch ein Thema, was immer wieder natürlich vorkommt und wo, ja, manche sind da eher ein bisschen hasardeurhaft unterwegs, aber viele haben natürlich auch, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen das Gefühl, sie stehen unter Zeitdruck. Also, das ist sicherlich ein Thema hier, diese Unfälle kommt mehr vor, als man denkt und als man sieht. Es gibt ja auch immer diesen Witz mit dem sozusagen Urlaubstattoo, Straßentattoo in Thailand. Viele Leute, die auch nach Thailand oder Vietnam kommen, die sich Roller leihen, die das nicht so gewohnt sind, die dann sich relativ schnell mal hinlegen. Also man erschätzt das auch, die Gefahr. Aber es geht ja natürlich nicht darum, hier irgendwie großartig einen Verkehrspodcast oder einen Achtsamkeitsappell rauszuschicken. Aber ich wollte einfach nur sagen, man sieht ja schon einiges auch in dieser Hinsicht und es ist mit die größte Gefahr, die es in Asien gibt. Asien ist für mich so sicher. Ich glaube, die größte Gefahr, die geht von freilaufenden Hunden ab und zu aus und von Verkehrsunfällen. So, das war's. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte es mal ein bisschen wieder einordnen, so meine Erfahrung China und auch im Vergleich eben zu anderen Ländern. Lasst mir gerne ein Abo da und eine Bewertung, wenn euch das interessiert, solche Vergleiche. Wie gesagt, China möchte ich gar nicht in dem Kontext jetzt schlecht reden, aber es ist mir einfach aufgefallen, dass es etwas ist, was ja doch ein Stück weit auch Lebensqualität nimmt, wenn man es nämlich gar nicht so schätzen kann wie ich, das selbst gar nicht nutzt, dann ist es eher ein Belastungsfaktor. Und hier, wo ich jetzt wohne, habe ich das eben nicht so. Ist mir ja erst so die letzten Wochen, Monate bewusst geworden. Also, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tja. Hui. Tien.